Hallo, herzlich willkommen beim Trash Talk. Heute sind Wiegand, Uland und Ruth dabei und wir stellen oder dürfen unser Magazin The Crunch Fluff vorstellen, ein Fanmagazin rund um die Rollenspielkultur. Dazu gibt's viele Tipps rund um neue spannende Medien. Die besten kommen von Philipp, finde ich. Wenn ihr was überspringen wollt, dann nutzt doch bitte die Kapitelmarken. Danke!
Hallo und herzlich willkommen zum niveauvollen Trash-Talk mit Philipp und GästInnen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wieder mal spannende GästInnen dabei, die mit mir über ihre Herzensangelegenheiten sprechen wollen. Hallo und wer seid ihr denn?
Ja, hallo. Ich bin der Uland.
Hallo, ich bin Ruth.
Ja, und ich bin Wiegand. Hallo zusammen.
Und was ist denn eure Herzensangelegenheit?
Die Herzensangelegenheit ist das aktuelle Projekt, also das The Crunch Fluff Magazine, was wir mit einem etwas größeren Team und vielen Crowd Creatives zusammen kreieren und Anfang Juli auf Game on Tabletop starten.
Und das ist ein recht großes Projekt und deswegen ziehen wir diese Folge straff durch und rennen bereits hinein in die Medienschau. Und da ich hier ja wirklich jahrzehntelange Nerd-Expertise am Mikrofon habe, leite ich meinen ersten Medienschau-Titel doch mal direkt ein mit einer Frage in die Runde. Nach all diesen vielen Jahren, die ihr in der Nerd-Szene seid, welchem Rollenspiel- oder allgemein Fantastik-Trend trauert ihr denn hinterher?
Ich sag jetzt mal was, weil sonst keiner was sagt. Dazu werden wir vielleicht auch später sowieso gekommen. Ich bin ganz, ganz, ganz frisch in der Rollenspielszene. Nämlich sowas von frisch, dass ich das erst 2-3 Mal oder so gemacht habe. Ich bin sozusagen Teil des Redaktionsteams von The Crunch Fluff und auch dahingehend dann mit Rollenspiel in Berührung gekommen und bin aber auch angefixt. Also ich finde es spannend und witzig. Aber ich kann da nicht auf jahrelange oder jahrzehntelange Erfahrung wie die beiden anderen blicken.
Dann knüpfe ich doch mal nochmal daran an, an die Frage, also was wir sozusagen vielleicht so am meisten vermissen. Also ich persönlich spiele jetzt seit roundabout 40 Jahren Rollenspiele, also irgendwie schon seit der Jugend und ja, man kann sich ausrechnen, ein gewisses Alter habe ich dann wohl schon irgendwie erreicht und habe irgendwie auch die ganze Bandbreite noch vom allerersten D&D beginnend über eigentlich, naja, zumindest in den ersten Jahrzehnten jedes System, was es denn mal gab. Also klar, das ging dann weiter mit Mirth, Midgard, wir haben natürlich AD&D gespielt, Palladium, RuneQuest, Stormbringer, Rollmaster. Ich muss jetzt nicht alle aufzählen, da kommt noch ein halbes Dutzend hinterher. Und bis zum heutigen Moment, wo wir jetzt, jetzt spielen wir aktuell, haben wir 5e gespielt, Pathfinder 2. Edition oder jetzt Against the Dark Master, irgendwie immer wieder geschaut oder war Teil ja dieser Community, diese Veränderung miterlebt hat und ja mitgestaltet, vielleicht nicht so, aber doch zumindest alles mitgemacht hat. Und jetzt nochmal auf diese eigentliche Frage zurück, was ich vermisse, eigentlich gar nichts. Tatsächlich habe ich so viel Spaß daran wie am ersten Tag. Natürlich hat man jetzt einen anderen Anspruch. Man hat doch irgendwie, man möchte noch ein paar mehr Regeln haben, als es früher beim ersten D&D war. Aber nichtsdestotrotz, dieses Feeling, dieses gemeinsame Erleben, das ist für mich immer noch wie am ersten Tag. Vermisse nichts und deswegen möchte ich diesem Hobby und diesem Nerdtum auch noch die nächsten 40 Jahre treu bleiben.
Ja, da schließe ich mich gerne an. Das ist tatsächlich relativ einfach, was ich vermisse. Das liegt ja auch so ein bisschen in dem Grund, warum das ganze Projekt mal gestartet ist 2023. Wenn ich etwas vermisse in Bezug auf Nerdtum, auf Rollenspiel, dann ist es eine Zeitschrift in Printform. Warum Printform? Ich habe sehr viel beruflich mit den digitalen Medien zu tun, alles fein, aber ich brauche dann wirklich was zum Anfassen, was zum Riechen, was zum Blättern, was zum Rascheln. Also auch andere Sachen konsumiere ich in Printform, deswegen Printform, ein Magazin wie eine Zauberzeit, wie die grünen Gnome. Also tatsächlich so ein Fantasy-Magazin, was systemübergreifend, weltenübergreifend, Metaebenen gespickt ist, mit spannenden, lustigen Sachen auch aus der Szene, vielleicht auch mal satirisch, humoristisch rüberkommt. Das vermisse ich.
Ich vermisse tatsächlich ein Genre, ein Trendgenre. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass es so einen High hatte, so kurz vor und dann während Corona. Und weil wir gerade ja während des Pride Months aufnehmen und die Folge, so ich mich mit dem Schnitt jetzt nicht verhaspele, auch noch im Pride Months kommt, da passt es sogar ganz gut. Denn ich meine nämlich progressive Fantastik, also Literatur oder auch Rollenspiele, welche sich fernab von althergebrachten Klischees und Konventionen bewegen und welche beispielsweise Heteronormativität, Ableismus, Zweigeschlechtlichkeit und Rassismus kritisch hinterfragen und aufarbeiten. Aber dieser Trend hat sich leider im Massenmarkt so überhaupt nicht durchgesetzt, was ich recht schade finde, weil ich zu diesem Genre sowohl im Rollenspielbereich als auch gerade in der Literatur ja eine sehr persönliche Beziehung habe. Denn einige meiner engsten Freunde und Freundinnen, die progressive FantastikautorInnen sind, habe ich als Blogger und später als Podcaster eben über die Auseinandersetzung mit diesem Genre kennengelernt. Stellvertretend sei hier natürlich Elia Brandt genannt für die Literatur, mit der ich ja jetzt schon seit vielen Jahren zusammen podcaste, oder auch Jasmin Neitzel fürs Rollenspielen. Und die Vögte mag ich ja bekanntermaßen auch sehr gerne. Und auch die haben in vielfacher Hinsicht mein Leben bereichert. Beispielsweise, indem damals Judith Vogt den Kontakt zum Argon Verlag herstellte, von dem ich ja bekanntermaßen rund 80% meiner Hörbuch-Rezensionsexemplare bekomme, damit ich dann auf den langen Fahrten in die ostdeutsche Heimat nicht vor Langeweile sterbe. Jedenfalls, dieser Kontakt wurde damals hergestellt, weil ich das Urban Fantasy Hörbuch Anarchie Deco rezensieren wollte. Und wir erinnern uns, das spielte in den 20er Jahren in Berlin und handelte von einer Gruppe queerer AußenseiterInnen, etwa einem tschechischen Anarchisten und einer halbägyptischen Physikerin, die Magie entdeckten und damit den Nazis in die Suppe spuckten. Und das war ein ziemlich gutes Buch, auch wenn ich mit 3, irgendwas von 5 eine der schlechtesten Wertungen in der gesamten Bloggerszene vergeben habe. Aber es war eben auch ein ziemlich mäßig erfolgreiches Buch, weshalb der zweite Band immer auf der Kippe stand und am Ende erst durch ein Stipendium geschrieben und durch einen Kickstarter gedruckt werden konnte. Aber immerhin, das Crowdfunding war dann doch so erfolgreich, dass am Ende sogar noch ein Hörbuch bei raussprang und eben jenes habe ich jetzt gehört. Das wird diesmal von Judith Vogt persönlich eingelesen und ich sag's gleich vorneweg, die rockt diese 9 Stunden und 24 Minuten total. Also ehrlich, ihr wisst da draußen alle, wie kritisch ich bei AutorInnenlesungen bin, weil ich finde, es gibt schon einen Grund, warum HörbuchsprecherIn ein richtiger Job ist, aber Judith ließ sich wirklich gut weghören. Okay, also das war jetzt die lange Einleitung. Kommen wir kurz zum Buch. Es geht um Anarchie Deco 1930 und das ist eine Fortsetzung, der Name sagt es schon. Und man kommt aber meiner Meinung nach relativ gut rein in diese Geschichte, selbst wenn man den Vorgänger nicht gelesen hat. Wieder geht es um die multikulturellen, queeren und linksanarchistischen AußenseiterInnen, die sich mit Magie gegen die Nazis stellen. Was aber immer schwieriger wird, weil Magie mittlerweile trotz gesetzlicher Beschränkungen so weit verbreitet ist, dass so ziemlich jede politische Gruppierung und auch der Staatsapparat magisch aufgerüstet haben. Und da kommt dann noch hinzu, dass es in diesem Fantasy 1930 genauso ist wie bei uns heutzutage, denn im Zweifelsfall sind alle auf dem rechten Auge blind. Und mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht groß zur Geschichte erzählen, wegen Spoilern und so. Und außerdem hatte ich schon so eine lange Einleitung, deswegen ganz kurz. Ich will euch erzählen, dass ich glaube noch nie ein Buch gelesen bzw. ein Hörbuch gehört habe, bei dem der zweite Teil so viel besser ist als der erste Teil. Denn wir erinnern uns, mein Hauptkritikpunkt am Vorgänger war ja, dass er ewig brauchte, bis er irgendwann mal richtig losging. Das erste Drittel war wirklich zäh und ich kenne auch 1, 2 Personen in meinem Freundeskreis, die damals aufgegeben haben, bevor die Geschichte so richtig in Fahrt kam. Und logisch ist es die Fortsetzung, die ProtagonistInnen und auch generell das Szenario, die sind ja alle etabliert und deswegen kann es mit der Action direkt losgehen und das ist eben dieser große Vorteil dieses Bandes. Hier geht's 9 Stunden und 24 Minuten lang oder eben 400 Seiten lang wirklich konstant und geradeaus vorwärts. Und versteht mich nicht falsch, das ist jetzt nicht pure Action, hier wird immer noch viel mehr gelabert und philosophiert als geprügelt, aber es kommt einfach zu keinem Zeitpunkt irgendwie Langeweile auf. Und dabei hilft vermutlich auch, dass die Stimmung nochmal ein ganzes Stück düsterer ist, sodass ich jetzt als Fazit die ganz schweren Geschütze auffahre, nämlich ich mache einen Vergleich mit den Star Wars Filmen. Anarchie Deco 1930 verhält sich atmosphärisch und vor allem qualitativ zu Anarchie Deco wie Das Imperium schlägt zurück zu Eine neue Hoffnung. Oder um es in Zahlen auszudrücken, denn ich weiß, ihr mögt ja Bewertungen, 4,3 von 5 Punkten. Das ist wirklich gut. Gönnt euch das, damit die progressive Fantastik nicht komplett ausstirbt. Ja, ein bisschen Werbung für dieses Buch, denn es war wirklich toll. Was habt ihr denn Schönes mitgebracht?
Also das finde ich total spannend. Super, super Tipp. Ich glaube, da gehe ich auf alle Fälle mal rein. Ich habe etwas aus einer anderen Ecke mitgebracht. Tatsächlich kannte ich es vorher nicht. Asche auf mein Haupt. Es ist die Geschichte von Tales from the Loop. Das ist ja eine Geschichte, die irgendwie in den 2010ern entstanden ist, von dem schwedischen Künstler Simon Stålenhag. Und war völlig an mir vorbeigegangen. Es gibt sogar eine Verfilmung einer, die erste Staffel auf Amazon, kenne ich auch nicht. Aber ich kriegte letztens geschenkt das zugehörige Rollenspiel. Und ja, offensichtlich weiß man, dass man mit Freude machen kann. Und das hat mich dann schon irgendwie gecatcht. Es spielt in Schweden in den 1980ern in einer alternativen Zukunft, wenn man so möchte. Also schon so, wie wir das erlebt haben, zumindest die wir alt genug sind. Seien es jetzt meinetwegen popkulturelle Einflüsse etc. Aber das Ganze spielt auch im Bereich eines Linearbeschleunigers und es gibt dann doch ein paar technische Entwicklungen, die jetzt abweichend von unserer Zeitlinie sind. Ein paar Zukunftstechnologien, Robotik etc., die man sich vielleicht damals so schon vorgestellt hat, die aber seinerzeit ja gar nicht umsetzbar waren. Und in diesem Szenario, wir sind also in diesem ja doch sehr in diesem starken Sozialstaat Schweden unterwegs, sind die Protagonisten, also die Spieler, sind Kinder. Und man spielt Kinder so im Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Und wie gesagt, ich kannte vorher die Geschichte nicht. Es hat mich aber sofort an Stranger Things erinnert. Da gibt's auch viele Parallelen, finde ich. Vielleicht nicht ganz so mit diesen Horror-Elementen. Und dieses Rollenspiel hat mich irgendwie schon gecatcht. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ich habe es nur durchgelesen. Und erstmal finde ich das Szenario interessant, weil man, ich meine, egal wie alt wir sind oder wir waren, alle mal Kinder. Das heißt, sich jetzt wieder in diese Rolle reinzuversetzen, man ist, keine Ahnung, sagen wir mal 12 und geht jetzt irgendwie so ein Abenteuer, wo es jetzt aber nicht um Mord und Totschlag geht, wie es vielleicht in anderen Rollenspielen schnell mal passiert, sondern wirklich Mysterien aufdeckt. Die Erwachsenenwelt nimmt einen ja gar nicht richtig ernst. Also selbst wenn man irgendwas Merkwürdiges gesehen hat, lächeln das die Eltern im Zweifelsfall ja nur weg und die Polizei ohnehin. Und in diesem Szenario spielt man also diese Kinder und es ist ein ganz schlankes Regelwerk. Also kaum Möglichkeit, also wirklich wenig reglementiert, sondern es ist sehr erzählerisch. Es gibt nur so ein paar grundsätzliche Würfe. Ich finde es auch spannend in diesem Konzept. Die Charaktere können auch gar nicht sterben. Also worst case fallen sie vielleicht irgendwo die Klippe runter und sind bewusstlos. Aber auf jeden Fall, es geht gar nicht darum, jetzt die Bösen niederzumetzeln, sondern wirklich sich reinzuversetzen und auch so zu handeln, wie es denn das Kind getan hätte, dass man vielleicht selber mal war oder gerne gewesen wäre. Und ja, ich muss gestehen, ich habe unheimlich Lust, das jetzt auch mal spielerisch auszutesten. Und das war so das, was ich mitgebracht habe als ja, Empfehlung im Sinne von, beim Lesen ist es interessant. Wie es dann spielerisch ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Und das kommt natürlich auch sehr darauf an, ob man dieses Setting mag und wie man sich darauf einlässt. Das ist sozusagen das, was ich so mitgebracht habe.
Das ist eine ganz fantastische Empfehlung. Wir haben ja im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen tatsächlich, auch in Medienschauen. Super. Es ist ein super Tipp. Du hast einen guten Geschmack.
Ja, dann schließe ich mich gleich mal an, wo wir das Thema Kinder so im weitesten Sinne hatten. Ich schreibe ja Kinderbücher und von Berufs wegen lese ich auch gerne Kinder- und Jugendliteratur. Und Philipp, du hattest ja gefragt, was haben wir gerade als letztes so gelesen, geschaut, was ist so interessant? Und ich bin gerade dabei, mich durch eine 15-bändige, glaube ich, also zumindest über 12, meine ich, Kinderbuchserie zu arbeiten. Die heißt Wings of Fire, ist von einer Autorin namens Sutherland geschrieben und es geht um Drachen. Und die lese ich gerade zusammen mit meiner Tochter, wann immer wir Zeit haben, lese ich vor. Und ich finde es ganz interessant, also das spielt in einer Welt fast ohne Menschen, die kommen nur am Rande vor, in absolute Fantasy-Welt. Und es geht um 5 Drachlinge, die einer Prophezeiung folgen sollen und einen Krieg beenden sollen. Und was ich wirklich spannend finde mittlerweile, ist, dass die das schon super schafft, die Autorin, die Charaktere so unterschiedlich zu zeichnen. Und es ist sehr detailreich beschrieben, sie ist ganz nah an den Figuren dran. Und daraus entwickelt sich auch viel Dynamik neben dem jeweiligen Abenteuer in jedem Band und dem übergeordneten Spannungsbogen. Und das finde ich wirklich toll, wie man das, also wie gesagt, wir sind jetzt noch nicht durch, aber wie man das bisher über so viele Bände schafft, diese Geschichte so lebendig zu halten. Also das gefällt mir sehr gut. Und die zweite Empfehlung, die ich habe, die will ich dann demnächst nochmal ein zweites Mal lesen, ist jetzt bei mir schon ein bisschen her. Und zwar, das ist die Reihe Lockwood und Co. von Jonathan Stroud. Die gibt's mittlerweile, glaube ich, auch als Verfilmung. Habe ich irgendwann mal so am Rande mitbekommen. Ich habe jetzt bisher nur die Bücher gelesen. Und da spielt in einem fiktiven London. Und es geht um Geisterjäger. Also die Menschen können sich nicht mehr frei bewegen. Es gibt wahnsinnig viele Geister, die den Menschen das Leben schwer machen. Und Lockwood und Co. sind sozusagen Agenten, Jugendliche, die sich mit verschiedenen Geistern und eben auch einer übergeordneten Handlung rumschlagen müssen. Und das Tolle an dieser Serie sind auch zum einen die ganz wirklich liebevoll und fein ausgearbeiteten Charaktere. Es ist sehr, sehr spannend und es hat sehr viel englischen Humor. Also das ist auch sehr, sehr witzig, sehr trocken und auch sehr detailreich beschrieben. Und die Reihe kann ich auch absolut empfehlen. Das war's von mir.
Ja, habe ich zwischendurch überlegt, habe ich mir überlegt, ob ich mich schlecht fühlen soll, weil ich jetzt tatsächlich Mainstream mitbringe. Aber zumindest der oder die Serie schon sich angeguckt hat, weiß, dass es auch um etwas ganz anderes geht, als man denken könnte. Es geht um die Serie Andor, mich sehr bewegt hat und mich hat gar nicht so sehr bewegt, dass sie im Star Wars Universum spielt. Sie die Vorgeschichte ist von Rogue One, das war irgendwie alles nett und so, okay, schön eingebunden. Aber mich haben tatsächlich auf der einen Seite dieser Charakterfokus, wie man erlebt, was die Menschen dort für Qualen erleben und welchen charakterlichen Wandel sie auch mitmachen. So sowohl den Alltag, der dann dargestellt wird, als auch dieses Innenleben der Figuren. Natürlich die Machtspiele, die Abgrenzung, die Rebellion, die quasi da ja auch mehr und mehr am Blühen, an dem Stehen ist, aber dass es auch innerhalb der Rebellion unterschiedliche, ja nicht nur Charaktere, sondern auch Stränge gibt. Und was für mich mit so die stärksten Phasen sind, dieses Thema, wie sich Unterdrückung in das Leben Einzelner frisst. Das kommt in ganz vielen Szenen für mich zumindest rüber, durch die Charaktere, nicht dadurch, dass es im Star Wars-Universum ist. Und der Luthien, der hat ja auch einen Monolog, den er da hält. Also so sinngemäß, ne, das Aufgeben der eigenen Seele für ein besseres Morgen. Und wie der das rüberbringt, also unabhängig mehr von dem Inhalt, wie das bei mir dann ankommt, das hat mich sehr bewegt. Und es gibt viele andere Charaktere, die mich in ihrer Charakterdarstellung und wirklich in ihrer Macht, die sie mich berührt haben, bei der einen oder anderen Folge sehr nachdenklich zurückgelassen hat und gerade in der ersten auch durchaus bedrückend, weil nochmal so diese Wucht von einem System, was unterdrückt, bei mir extrem, schon fast bedrohlich rübergekommen ist. Also es hat mich sehr mitfühlend berührt.
Sehr cool, sehr cool. Da ihr ja gleich beim Hauptthema ganz viel erzählen werdet, erzähle ich noch ganz kurz was, denn ich habe noch eine zweite Medienschau mitgebracht und die passt ziemlich gut zum heutigen Thema, denn auch hier haben wir ein Fanprojekt, welches ausgesprochen engagiert und professionell umgesetzt wurde. Und zwar durfte ich vorab das OSR-Abenteuer Der lange Weg aus der Dunkelheit durchlesen und probespielen, welches sich in die besten Traditionen der OSR-Kampagnen von Gaser Press stellt. Wer nicht weiß, worum es da geht, Ende Mai hatten wir da eine Podcast-Folge zu, die, wie alle anderen natürlich auch, super hörenswert ist. Und dieser Spruch in den Traditionen der OSR-Kampagnen von Gaser Press ist auch nicht so bloß von mir dahingesagt, denn auch hier haben wir ein systemoffenes Abenteuer, welches man bevorzugt mit Swords and Wizardry spielen kann, welches ebenfalls zur Zeit des 30-jährigen Krieges spielt und vor allem welches auch sehr düster ist, sehr tödlich und sehr offen gestaltet. Also genau das, worauf OSR-Fans so richtig Bock haben. Okay, aber der Reihe nach. Der Schauplatz ist das kleine Dörfchen Steinbruck, über das ein altes Römerkastell wacht. Wir sind mitten im Dreißigjährigen Krieg, also es herrscht vor allem Terror und Anarchie im heutigen Deutschland und ein wenig Pest ist auch noch mit dabei. Und weil kein OSR-Setting so ganz auf Fantasy verzichten kann, trachtet auch noch der sogenannte Blutnebel nach dem Leben der Spielenden, denn die okkulten Kelten haben vor vielen hunderten Jahren eben diesen Blutnebel beschwört, um die Römer aus ihrem Kastell zu vertreiben. Also, das ist wirklich kein lebenswerter Ort, aber die Spielenden suchen eben in diesem Dörfchen nach Zuflucht, weil ein Haufen Marodeure hinter ihnen her ist. Naja, und dann kommen die Spielenden halt an. Es gibt allerlei Spielleitungswürfe auf Zufallstabellen, die haben schon so ein bisschen den Verlauf der Geschichte vorherbestimmt und dann beginnt das eigentliche Abenteuer. Wobei man hier aber keine klassische Abenteuerstruktur vorgesetzt bekommt, auch wenn es natürlich einen sehr coolen dreiteiligen Dungeon gibt, sondern man bekommt vielmehr so eine Art Spielplatz, den man nach Lust und Laune erkunden kann, um sich seine eigene Geschichte zusammenzureimen. Die spielerische Freiheit ist dabei so groß, dass ich fast schon behaupten würde, wenn dieselbe Gruppe direkt nacheinander zweimal das Abenteuer anfängt, dann bekommt sie am Ende zwei gänzlich verschiedene Erlebnisse. Und das finde ich aus Spielersicht total faszinierend und beeindruckend, aber, und es gibt ja immer ein Aber, aus Sicht der Spielleitung wirkt das schon so ein wenig erschlagend. Das kann durchaus daran liegen, dass ich persönlich nur so ein mittelmäßiger Spielleiter bin, aber für ein OSR-Abenteuer braucht man hier meiner Meinung nach überraschend viel Vorbereitungszeit oder sehr viel spontane Improvisationsgabe. Aber wie gesagt, für die Spielenden lohnt sich das definitiv, vor allen Dingen auch, weil sie sich hier wirklich ausdehnen können. Also klar, sie sollen sich übertreiben, es ist immer noch OSR. Wenn sie zu experimentell sind, dann kann das schon mal schnell in einem Charaktertod enden. Aber es ist echt geil, wie die Freiheit ist. Du musst nicht mal unbedingt den Dungeon erkunden, auch wenn der irgendwie das halbe Abenteuer ist, weil du trotzdem deinen Spaß haben kannst. Das ist echt cool. Ansonsten gibt's hier wirklich nicht mehr viel zu sagen. Ich bin sehr beeindruckt, wie ambitioniert dieses Hobbyprojekt ist. Inhaltlich, vor allem auch optisch. Das muss ich wirklich nicht hinter vergleichbaren Verlagsprodukten verstecken, sodass ich das wirklich jedem OSR-Fan ans Herz legen kann. Vor allen Dingen, ihr könnt sehr gerne auch dann die Druckversion für knappe 20 € kaufen, weil dann habt ihr nicht nur ein cooles Abenteuer, sondern ihr habt auch dem Autor Dominik Eidenweil noch ein bisschen was Gutes getan. Und wie gesagt, ist eine geile Überleitung, weil es geht jetzt tatsächlich um ein sehr ambitioniertes Projekt, was von euch gestartet worden ist. Es geht um ein Zine, wie es heißt, sagen wir gleich. Aber ich frage doch erstmal, was ist denn überhaupt ein Zine?
Ich sag mal so, das Zine ist ja die Kurzform von entweder dem Magazin oder dem Fanzine. Und ich denke, daraus kann sich ja jeder was vorstellen. Das eine würde ich jetzt, aber da würde ich fast sogar Ruth mehr mit reinholen, weil die natürlich aus der Branche kommt. Das Magazin ist für mich ja eher professionelle Art von einem Verlag und das Fanzine, ja, von einer Fanbase von Leuten, die halt nicht im Verlagswesen arbeiten oder Autoren oder hauptberuflich Zeichnerin sind. Der Ruth, korrigiere mich, wenn du das jetzt anders definierst.
Also ich würde sagen, das passt total. Also wir sind jetzt keine Profis, wir haben ja jetzt keinen Verlag, sondern wir machen ein Fanprojekt, wo wir alle sehr großen Spaß dran haben und auch dran wachsen in der gemeinsamen Gestaltung. Und da geht keiner als Profi ran. Also bei mir ist das auch mein Teil ist, dass ich sozusagen die Texte, die reinkommen, ein bisschen redigiere und guck, passt alles zusammen, versteht man alles soweit, verstehen Laien das auch. Ich gucke ja von der Laienwarte drauf, weil ich, wie schon eingangs gesagt, nicht aus der Rollenspielszene komme bisher. Und ja, alle, die dabei sind, machen das sozusagen als Hobby nebenbei und das aber auf einem ganz hohen Niveau. Also das ist eigentlich das Besondere auch, finde ich, an unserem Projekt.
Ich würde nochmal ergänzen, also es ist ja auch so, dass wir tatsächlich so ganz klassische Elemente bringen, wie sie vielleicht auch schon wirklich vor 30, 40 Jahren in Zines irgendwie gekommen sind. Das heißt, es ist in einer Richtung ist es manchmal nostalgisch oder wir greifen auch spielerisch diese Themen auf und transportieren sie ein bisschen jetzt ja ins heutige Setting. Wir sind aber auf der anderen Seite halt auch, ich will nicht sagen experimentell unterwegs, aber doch beleuchten sozusagen einzelne Themen auch aus einer Metaebene und auch mit dem Anspruch, den man vielleicht mittlerweile heute an Schichten, an Systeme, an Spielen hat und bringen sozusagen, wenn man so möchte, verschiedene Jahrzehnte oder versuchen es zumindest zusammenzubringen innerhalb dieses Zines mit unterschiedlichen Beiträgen von wirklich sehr vielen Menschen, die alle einen unterschiedlichen Blickwinkel haben. Es ist also ein sehr bunter Strauß.
Welche Bedeutung haben denn Zines auf die Szene? Und da ja nun hier zumindest zwei Leute dabei sind, die schon ein bisschen länger spielen, wie hat sich denn diese Bedeutung im Verlauf der Jahrzehnte verändert?
Ich denke, ich fange mal sozusagen in der Vergangenheit an. Wenn ich da so an meine ersten Jahre zurückdenke, dann war natürlich das Zine, es war ja auch das einzige Medium, was jetzt neben den einzelnen, auch damals ja auch nur sehr wenigen Spielen, die es gab, was es überhaupt letzten Endes gab. Und das war der Klassiker, nicht? Also gab es vielleicht in jeder größeren Stadt zumindestens, also wenn man Glück hatte, gab es ja vielleicht irgendwie einen Fantasy-Laden, bei uns auch. Und das war die Chance, an wirklich auch ans Team zu kommen, was ja dann in der Regel vielleicht auch nur lokal war. Das hat dann vielleicht irgendwie eine Gruppe von ein paar kreativen Menschen dann gestaltet, dann irgendwo im näheren Umkreis verkauft, vielleicht eine Auflage von 100, 200 Stück. So war zum Beispiel der Grüne Gnomen. Das war so eines hier so im norddeutschen Raum. Das war wirklich ein ganz lokales Ding. Und ich habe das Ding durchblättert, also ich weiß nicht, Wochen und Monate lang. Man hat immer wieder sich daran neue Inspirationen geholt. Und das ist natürlich damals, klar, kein Internet und auch sonst wenig Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Man hat ja sonst ja nur seine kleine Gruppe. So, und ich erinnere mich dann halt auch, dass dann halt ein Freund, warum auch immer, ich glaube, das war eine Sprachreise, nach London geflogen ist. Und dann ist er dann halt in dem Games Workshop, das war wirklich nur ein kleiner Laden. Das war ja noch keine Kette, das war noch kein Imperium, sondern es war wirklich nur ein kleiner Fantasy-Laden und dann hat er dann den White Dwarf mitgebracht. Den haben wir natürlich auch verschlungen. Also das war natürlich zu dem Zeitpunkt, waren die Zines wirklich ganz elementar, um auch Informationen zu transportieren, die so ein bisschen übergreifend sind. Nein, das hat sich natürlich im Laufe der Zeit geändert. Aber ich denke, man kann schon sagen, es ist, glaube ich, schwierig, das jetzt in die ganzen Jahre zu clustern, aber dass es schon jetzt auch wieder ein Revival gibt, dass sich auch wieder viele Menschen darauf besinnen, nicht nur schnelllebig in irgendeinem Chat, in irgendeinem Faden von irgendeinem Forum was reinzuschreiben, sondern dass man auch gerne doch wieder etwas haben möchte, was ein bisschen bleibenderen Wert hat. Und deswegen haben wir uns halt auch entschieden, dass wir auch wirklich ein Printprodukt rausbringen, auch wegen der Haptik und auch damit man das auch so wie wir jetzt, auch vielleicht noch Jahrzehnte später nochmal das an die Finger fällt und man denkt, ach ja, Mensch, damals. Und dann ist es nicht irgendwo in den Weiten des Internets verschwunden. So, das jetzt erstmal von mir, Ulan, ich weiß nicht, ob du das noch ergänzen magst, aber das wären so meine ersten Gedanken.
Genau, ich würde die total unterstützen, dass das einfach ein Medium war und dann, dass die professioneller geworden sind, ne? Wenn man so ein bisschen die Historie guckt, die selbstgemachten, dann kam der Zauberzeit, eine Wunderwelten, also von Verlagen, die gesehen haben, oh, das klappt ja, dann machen wir auch Magazine, nicht nur Fanzines draus. Klar, und mit dem Internet, denke ich, hat sich sehr, sehr viel geändert. Ich meine, wir sind heute hier auf Discord und sonstigen Plattformen. Also und alle paar Jahre kommt hier eine neue Plattform, die größer, weiter, schneller und so solche Sachen macht. Also Verbreitung, ne, von Informationen, von Austausch, von Kreativität ist ja heutzutage in dem Sinne viel, viel einfacher. Und gleichzeitig, das hast du ja auch gesagt, dieses Revival, oder habt ihr gesagt, findet bei System Matters ja durch diesen Scene-Wettbewerb, den sie ja schon ein paar Jahre machen, wo auch immer mehr und mehr Leute, Grüppchen sich finden, etwas einreichen, auch da geht's um Print. Dann der letzte Held von Andreas Michalis, der hat ja auch, also ein altes DSA-Fanzine, hatte jetzt, glaube ich, letztes Jahr, also ich bin jetzt nicht so der DSA-Kenner, war nochmal Ausgabe 49 gebracht, bringt Ausgabe 50, also der macht das noch so richtig klassisch, DIN A5, so getackert und mit Schreibmaschinen-Look, ja, das machen wir jetzt nicht, aber das heißt, anscheinend gibt es da so, du sagst es ja auch, ne, OSR-Spiele haben ja, das ist ja auch eine Revival von einem Spielsystem und vielleicht gibt es auch so ein kleines Revival von dieser Form des Konsumierens oder auch der Darreichung, ne, eines Fanzines. Ob sich das dann trägt und wie weit das jetzt noch weitergeht, ja, das schauen wir mal.
Und nun heißt das Ding ja Crunch Fluff.
Ja.
Und ihr könnt es euch denken, jetzt kommt die übliche Frage, die ihr bestimmt schon 1000 Mal gehört habt. Warum heißt es so? Und was ist für euch Crunch und was ist für euch Fluff?
Witzigerweise, also klar, haben wir die Frage schon mal gehört und neulich war dann eingangs das Intro so, jo, auf die Frage kommen wir noch später nochmal und dann haben wir es, glaube ich, vergessen in dem Gespräch, also dass wir das nochmal erläutern. Und der Name ist eigentlich aus drei Gründen so gewählt, auf dem wir uns dann vereinigt haben oder so einen Prozess dann auch hingearbeitet haben. Das erste ist natürlich irgendwie ganz, ja, vom Inhalt her, also Crunch und Fluff kommt drin vor. Können wir gleich nochmal erklären, was wir darunter verstehen oder jeder für sich Crunch und Fluff. Also ich sag mal Regeln und Geschichten, jetzt mal so ganz salopp. Aber wir ehren ja ganz viele auch Zine-Macher von heute und von damals mit den Crowd-Creatives. Zwei, mit denen ich ein Interview geführt habe, das zweite und das dritte Fanzine überhaupt in Deutschland, also wirklich aus den Gründungsjahren. Mit den Machern habe ich ja auch, in dem Fall sind es nur Macher, keine Macherinnen, habe ich auch Interviews geführt. Wir möchten sie nicht nur mit Interviews ehren, mit einer gewissen Art und Weise und auch mit Anekdoten, sondern auch, dass wir das Cover so gestalten, dass diese alten Cover, wenn du es so willst, neu interpretiert werden und natürlich nicht mit demselben Schriftzug, schon auch da verändert, wie das Bild an sich auch. Aber diese beiden Zines hießen Playback, speziell geschrieben, und Der grüne Gnom. Und da das, in welcher Form auch immer, das kann ich jetzt hier nicht beschreiben, wie das dann reinkommt. Die Cover stehen noch nicht ganz final. Einkommt, machte es dann nicht Sinn, irgendwie nochmal einen Titel zu nehmen, der halt auch irgendwie, was weiß ich, Zum hohlen Berg oder so einen ganz klassischen, sondern wir wollten mit dem Titel, wird man auch visuell sehen, in den Hintergrund treten, also mit unserem The Crunch Fluff, sondern die Bühne geben, auch visuell für diese Ehrung, auch für diese Würdigung. Und der dritte Punkt ist im Prinzip, es ist auch ein bisschen lustig. Also, ne, The New Yorker, deswegen haben wir das The noch davor genommen, ne, also eine starke Marke, dass sie New Yorker sind. Und naja, mit Crunch und Fluff kann wahrscheinlich jeder Rollenspieler erstmal etwas anfangen. So, aber ich gebe mal die Frage gerne an meine beiden Streiterinnen weiter.
Ja, also ich glaube auch, dass die meisten Rollenspieler was mit Crunch und mit Fluff anfangen können. Aber der Vollständigkeit halber vielleicht dann trotzdem noch einmal, damit sozusagen Crunch betrifft halt sozusagen den Teil eines Rollenspiels, der halt sich in den Regeln niederschlägt. Und klar, wissen wir, haben wir auch eine sehr große Vielfalt und es gibt einige sehr regelaffine Systeme, wo wirklich Crunch auch sehr ausgeprägt ist. Und klar, ohne geht es auch nicht. Also selbst wenn man es ganz rudimentär macht und nur auf eine Handvoll Attributen oder Fertigkeiten runterbricht, ein paar Regeln braucht es halt, um irgendwie ein Spiel zu schaffen. Und Fluff ist eigentlich das, was ja, der Begriff ist, glaube ich, auch, haben schon viele gehört, beschreibt ja letzten Endes ja, wie soll ich sagen, die Magie des Spiels, das Feeling, also wirklich in dieser Rolle aufgehen, das, was ja auch ganz viel dann auch erzählerisch läuft, innerhalb einer Spielesitzung. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Menschen, die vielleicht mal mehr zu dem einen oder zu dem anderen tendieren, aber letzten Endes gehören natürlich beide Elemente zu einer Rollenspielrunde dazu. Ich persönlich bin eher so ein bisschen auf der Fluff-Seite, und in den Sitzungen, die wir so spielen in unserer Gruppe, ist es dann meistens so, dass wir irgendwie die Hälfte der Zeit beschäftigen sich die Spieler untereinander in ihrer Interaktion, nicht? Dass die Spielerinnen sich einfach miteinander unterhalten und ja, die andere Hälfte geht es dann um das eigentliche Abenteuer. Das mag die Gewichtung manchmal auch anders sein. Bei so einem Railroad-Ding ist es vielleicht mehr, ich sag mal, Abarbeiten von Aufgaben. Aber wir wollten halt diesen beiden Aspekten irgendwie Raum geben, und so ist dieser Name dann letzten Endes entstanden und verbunden mit dem, was Ulan gerade auch schon so ausgeführt hat.
Und werden Crunch und Fluff dann bei euch thematisch vermischt, oder sind das dann quasi so getrennte Bereiche im Magazin nebeneinander?
Ja und nein. Also wir geben auch mal so ganz klassisch, das wäre jetzt wieder so OSR-Style, dass man einfach mal eine Regel reingibt. So. Also eine neue Regeloption. Da hast du ja vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich eine Geschichte dabei oder was Erzählerisches. Genauso geben wir manchmal aber auch nur eine Geschichte rein. Mal eine Kurzgeschichte ohne Regelteil. Dann verbinden wir aber auch manchmal beides. Also man kann ja genauso gut, ich mach's jetzt mal ganz salopp, ich könnte ja eine neue Charakterklasse für OSR kreieren. Und die klassischen Bücher, wenn man sich die anguckt, die meisten Regelwerke schreiben ja nicht sehr viel dazu. Ne? Kämpfer, Kämpferinnen, Kämpfende, wie auch immer. Und dann gibt es ein paar Attribute in der Tabelle und vielleicht noch irgendwie, welche Waffen sie oder er nutzen kann. Es ist ja selten so, dass gerade in so einem OSR-Bereich dann zwei Seiten Beschreibung von dieser Klasse, von der Berufung irgendwie mitgeliefert werden. Und da gehen wir auch den Weg, dass wir auch mal beides zusammenführen. Ja, warum denn nicht auch für ein vielleicht einfaches System, für einen einfachen Crunch, einen wunderschönen Fluff dazu zu liefern? Und das Letzte, sorry, das ist glaube ich auch noch wichtig, gerade in diesen Meta-Artikeln, da gibt es noch eine Handvoll. Ein Meta-Artikel kann ja auch sein, wie kann ich mit einem, ich sag mal, mit einer Struktur, das wäre dann vielleicht sowas wie Crunch, aber mit einer atmenden, lebenden Struktur Fluff erzeugen. Das ist gar kein Gegensatz, also dass ein Crunch eine Struktur Fluff erzeugen kann. Also in der Psychologie hat man das sehr, sehr viel, ne? In Kommunikation und so, dass gewisse Methodenmodelle total helfen, um richtig gut in Kontakt zu kommen. Ah, also von daher, sowohl als auch ist wahrscheinlich die kurze Antwort.
Wie breit gefächert wird denn das Thema Rollenspiel aufgegriffen? Gibt es quasi nur die Platzhirsche, sagen wir mal DSA, D&D, generell OSR? Oder wird auch über so in Anführungszeichen exotischere Varianten wie beispielsweise Erzählspiele oder so Rollenbrettspiele geschrieben?
Wir haben da tatsächlich den Großteil dieser Fragestellung an die Crowd Creatives, die sich die Lust hatten mitzumachen, zu geben. Und dann gab es halt welche, die in der Regel ja aus einem System gekommen sind. Cthulhu, Midgard, DSA, Dark Master ist eher ein Indie-Spiel, ne, von Pro Indie. Mittelerde, aber es sind in dem Sinne, ich glaube, wie du es jetzt definierst, eher so klassische Systeme. OSR, Sword and Wizardry, genau. Dann haben wir aber auch noch jede Menge Systemneutrale, und die zahlen eher auf Erzählrollenspiele ein oder auch mal auf One-Shots. Da ist es dann aber nicht so, dass man sagt, nee, die ist jetzt für folgendes Erzählrollenspiel oder dafür, sondern das kannst du, ja, das ist auch eher das Verbinde, glaube ich, dieser Brückengedanke, dass du kannst das meinetwegen für ein ganz klassisches Midgard nutzen, aber genauso gut für eine Gruppe, die am Tisch zusammenkommt für ein Erzählrollenspiel. Also die Crowd Creatives bringen schon ihre Systeme mit, und gleichzeitig versuchen wir, wirklich allgemeingültige Sachen nutzbar zu machen. Und ich bin der festen Überzeugung, das geht auch sehr, sehr gut.
Nun habe ich mich ja ein bisschen vorher informiert, was ihr so alles macht. Und ihr benennt auf eurer Werbegrafik ja beispielsweise explizites Rauchen beziehungsweise verrauchte Cons als nostalgisches Element. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Vergangenheitsverklärung wird denn euer Zine enthalten und umgekehrt, wie viel Zukunft bekomme ich denn für mein Geld?
Es ist relativ wenig. Also ich glaube, es hält sich eine ganz gute Waage. Und vieles ist dann auch, wenn es um die Vergangenheit geht, also zum Teil auch mit einem kleinen Augenzwinkern, so wie das jetzt zum Beispiel. Also in unserer Rollenspielrunde, wir sind ja alle drei in einer, noch mit drei weiteren Mitspielern, Mitspielerinnen. Und da wird zum Beispiel nicht geraucht. Aber es ist halt, also manche Sachen erinnern halt an früher, aber vieles ist, glaube ich, schon so, dass man einfach auch nochmal Revue passieren lässt. Wie war das damals? Auch gerade in den Interviews. Uland hat ein Interview geführt mit Vertretern einer Rollenspielgruppe, die wirklich seit 40 Jahren sich immer noch regelmäßig treffen und spielen. Also was natürlich auch eine Form von Rückblick ist, aber gleichzeitig eben ist es auch jetzt ganz aktuell und betrifft die Gegenwart und ist wahnsinnig authentisch. Also ich finde das bewundernswert und das trifft eigentlich auf alle Texte zu, die wir haben, dass alle mit Leidenschaft und Authentizität drangehen an das Thema Rollenspiel.
Ja, ergänzend, ich glaube auch, wenn du sagst, so von der Verklärung, also die etwas sagen, die interviewt werden, die eine Gedankenreise mit reinbringen, die, so wie ich das für mich lese, wie ich das wahrnehme, bringen natürlich die Magie auch rüber, die sie damals gespürt hatten, aber sind ganz stark im Hier und Jetzt und gucken nach vorne und wo hat sie es hingebracht. Also es ist in dem Sinne eher so ein bisschen Rollenspielkultur, als zu sagen, wir feiern die Nostalgie der Nostalgie wegen. Ja, also es ist eher so eine, ich sag mal, vielleicht 30% so Kulturellerei, wenn man sagt, okay, wo kommt das Rollenspiel denn her und was gab's denn da? Und das finde ich irgendwie spannend, jetzt nicht in so einem Geschichtsbuch, sondern auch mit Emotionen irgendwie, guten als auch schlechten irgendwie mal zu lesen. Wann ist das ein Thema? Was uns eigentlich auch noch wichtig ist, also wir haben zum Beispiel die Chris LeShayer, wir schreiben für die eine Ehrung, wenn du so möchtest. Das war damals, ich kenne sie nicht, aber es war damals eine ganz wichtige Figur in der Fanzine-Szene, die bei ganz vielen mitgewirkt hat, die gemalt hat, gezeichnet hat, die Texte geschrieben hat. Und das Leben ist für sie nicht besonders gut ausgegangen. Und das macht sie auch öffentlich. Darüber redet sie auch in ihrem Account, Instagram-Account. Und wir haben uns auf die Suche gemacht nach alten Weggefährten. Und bringen einen großen Blog, wo es um eine Art Laudatio geht, wo auch ein Mensch, der einfach damals ein ganz wichtiger Mensch war für die Szene, dem es heute nicht gut geht, wir irgendwie nochmal Danke sagen wollen. Da ist übrigens die DSA-Szene, ich bin, wie gesagt, kein DSA-Spieler, ganz aktiv sofort gewesen. Also die Fan-Communities, der Verlag, Ulysses, hier und Tom Finn, also die Autoren, die ja im DSA-Universum auch unterwegs sind, waren total sofort bereit, haben gesagt, das finden wir einen total schönen Gedanken. Also die Charity der Seele, ja, das möchten wir unterstützen, da möchten wir was reingeben und das vielleicht auch noch irgendwie so als Part des Ganzen.
Was ich dann auch sehr spannend fand als Formulierung, ihr habt ja eine eigene Bewegung ausgerufen. Und das auch gleich so als meine Rollenspielzukunft gelabelt. Warum eigentlich und was genau will denn diese Bewegung?
Die Frage geht an Uland, würde ich sagen, ne?
Ja, ich weiß, da haben wir diskutiert. Also, das ist immer doof, wenn man Satire erklären muss. Also, ich habe ja gesagt, wir sind auch humoristisch und wir nehmen die Sache ernst und wir nehmen uns aber nicht immer ernst. Und diese Slogans sind jetzt nicht, dass wir sagen, ey, wir sind die Bewegung von morgen und folgt uns und keine Ahnung. Also das war mit einem großen Augenzwinkern gemeint. Und wenn es überhaupt eine Bewegung ist, dann möchten wir damit die Bewegung der Crowd Creatives ehren, nicht uns. Ja, also die 40 im Moment Verlage und Einzelpersonen und Künstlerinnen und, die gesagt haben, ey, haben wir total Bock, was mit reinzugeben. Wie Szene zusammenkommt. Also es ist verlagsübergreifend und auch communityübergreifend. Also dann ist es überhaupt diese Bewegung, die hier unterstrichen werden kann. Und meine Zukunft. Also uns freut es, jeder, der es kauft und unterstützt und damit Freude hat. Aber also die Zukunft eines jeden Einzelnen ist, glaube ich, nicht unser Magazin. Also großer Sarkasmus, Ausrufezeichen.
Was mir so aufgefallen ist, wie gesagt, ich habe ja euren Instagram-Auftritt unter anderem verfolgt, das sieht schon wirklich sehr professionell aus. Und deswegen gehe ich jetzt mal ganz wagemutig davon aus, dass das am Ende bei euch kein zusammengetackertes Schwarz-Weiß-Heftchen wird, was ihr noch per Hand im Copyshop vervielfältigen werdet, sondern das wird bestimmt professionell aussehen. Abgesehen von der Optik, was wird denn der Unterschied sein, vielleicht auch die Gemeinsamkeit zwischen so einem 80er-Jahre-Zine und dem Crunch-Fluff?
Eine Gemeinsamkeit, die wir aufgegriffen haben, wenn ich mir so die alten Hefte angeguckt habe, auch ein Magazin in der Zauberzeit, dann war es das, dass ganz viele, dass sowohl Metaebene als auch verschiedene Systeme zu Wort gekommen sind. Rezension, ein Artikel für das Rollenspiel, ein Abenteuer für das Rollenspiel, eine Regelerweiterung für jenes. Also das war nicht so, dass es, das kam dann ja auch später natürlich, dann wurde es relativ schnell, nur DSA-Dienst, nur Wunderwelten, nur in diesen Bereichen, aber gerade zu Anfang waren die sehr breit und szeneübergreifend. Und diese Seele haben wir uns bewahrt, weil wir das wichtig finden, weil wir das schön finden. Also, dass wir uns da eher als Brückenbauer verstehen. Das war die Gemeinsamkeit. Ja, und der Unterschied ist, nee, es ist nicht zusammengetackert, es ist auch nicht im Copyshop und so. Das hat alles Charme. Aber wir möchten, ich kenne kein Magazin oder kein Rollenspielprodukt, was wie ein wahnsinnig hochwertiges Magazin gelayoutet ist. Und damit meine ich jetzt Magazin vielleicht, ja, ob es jetzt der New Yorker ist, ob es aus dem Kunstbereich ist, ob es Psychologie heute ist, ist ein sehr modernes Heft, sehr schön gelayoutet, mit viel Weißraum, mit ganz anderen Stilmitteln als normalen Rollenspielbüchern, die ja auch Bücher sind und keine Magazine. Ja. Also das ist schon unser Layout-Anspruch und da freue ich mich auch, dass wir eine tolle Layouterin und einen tollen Layouter, die im Team arbeiten haben, die jetzt heute hier nicht dabei sind, aber da freue ich mich riesig drauf, wenn die ganzen Artikel fertig lektoriert sind und alles richtig in die Ausarbeitung gehen.
Wobei man da ergänzend sagen kann, dass zum Beispiel das Magazin jetzt Crunch Fluff wird in derselben Druckerei gedruckt, die auch damals den grünen Gnom gedruckt hat. Also das ist vielleicht auch noch spannend zu erwähnen. In Kiel sitzt die, meine ich. Und wo vielleicht Ähnlichkeiten sind zu den früheren Fan-Magazinen, das ist, glaube ich, einfach die Unbekümmertheit und die Wildheit, in der die Sachen nebeneinander stehen. Also wir haben eben, wie gesagt, Interviews, wir haben Spielanleitungen, wir haben Reflexionen, wir haben Charakterisierungen oder Vorstellungen von wichtigen Personen aus der Szene. Wir haben also humorvolle Leserbriefe, fingierte. Also wir haben eine ziemlich wilde Mischung und sind da irgendwie, also gehen da sehr locker ran. Und das, finde ich, eint auch sämtliche oder viele oder die ich jetzt kenne, Fanmagazine aus den 80er Jahren oder 90ern oder wann auch immer. Also dieses Unbekümmerte. Und das ist vielleicht, das ist so vielleicht der gemeinsame Nenner, einer der beiden, der gemeinsamen Nennern.
Bleiben wir vielleicht nochmal kurz beim Stichwort Professionalität. Wie gesagt, ihr habt einen Instagram-Account und du, Uland, warst ja beispielsweise auch schon bei anderen Influencern zu Gast, wo ich dich natürlich verfolgt habe. Und da stellt sich mir die Frage, wie wird denn die allgemeine Sprache des Teenies sein? Denn so bisher klingt das in meiner Wahrnehmung alles sehr fluffig und damit meine ich sehr wohl formuliert und auch so ein bisschen glatt gebügelt. Werden die Texte dann sprachlich sehr einheitlich durchlektoriert sein? Oder werden die verschiedenen AutorInnen quasi schreiben können, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist?
Gut, frage ich dich als Lektorin.
Ja, also jeder hat da seinen Stil und jeder schreibt schon, wie er will. Also mein Job dann sozusagen, oder was Job, aber was ich einfach so redaktionell mache, ist, dass ich einmal gucke, gibt's Wiederholungen im Text? Versteht man alles? Sollte vielleicht der eine oder andere Fachausdruck doch nochmal erklärt werden, falls es jemand in die Hände bekommt, der nicht wie ich jahrzehntelange Rollenspielerfahrung mitbringt? Also wir richten uns ja auch an eine große Bandbreite an Menschen. Ja, eben sowas. Aber natürlich schreibt jeder in seinem Stil und das ist uns auch wichtig. Und eben, wie gesagt, wir haben sehr unterschiedliche Textformen. Interviews werden ja sowieso nicht glatt gebügelt, also die werden geführt und dann abgedruckt sozusagen. Also das da sind wir, glaube ich, sehr transparent. Also korrigiert mich, Wiegand und Uland, wenn ihr das anders seht.
Den kann ich so bestätigen.
Ich hätte auch gar nicht den Anspruch, jetzt zum Thomas Finn oder der Linda Budinger, dem Alexander Lohmann oder der Ann-Kathrin Fischer zu sagen, nee, das müssen wir jetzt aber anders schreiben. Also sehe ich mich gar nicht in der Rolle oder Funktion oder Position. Also.
Nee, das machen wir nicht. Also die meisten sind ja auch echt auf dem Niveau, dass sie einfach, also Kathrin Fischer von der Uni, also die weiß schon, wie man Texte formuliert. Also das ist, aber natürlich, also jeder, der schreibt, braucht auch nochmal jemanden, der drauf guckt. Also das ist einfach so, das ist bei mir als Autorin so und das bei allen anderen Autoren, glaube ich, auch so. Also wer was anderes behauptet, ja, wow. Aber so in der Regel ist es doch so, dass man immer noch mal was übersieht und es ist schon gut, dass noch mal jemand anderes drauf guckt. Also es ist eigentlich, sind für mich Texte auch eigentlich immer ein Stück weit Teamarbeit. Und also gerade bei dem Magazin sieht man es wieder, bei Büchern ist es ähnlich. So bei Filmen oder anderen Kunstformen, Medienformen, dass da viele ihren Input reingeben und ob auf der Layout-Ebene oder sonst wie, also das idealerweise geht das dann Hand in Hand.
Und dann bleibe ich nochmal beim Stichwort Transparenz, was du ja gerade gesagt hast. Nun kommst du, Uland, ja aus der Finanzbranche. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr jetzt nicht voller Enthusiasmus euer letztes Hemd verpfändet habt, um euer Zine zu produzieren, sondern ihr habt bestimmt einen soliden Finanzplan. Da ja mal so ganz unter uns, wie sehen denn so die Zahlen aus? Oder anders, wenn ich jetzt auch ein gleichwertiges Zine produzieren wollen würde, wie müsste denn mein Finanzplan aussehen?
Ach, also erstmal, ja, ist richtig. Ich komme aus der Welt der Finanzen und das, was wir hier machen, hat erstmal da gar nichts zu tun. Natürlich nehme ich irgendwie mit, dass ich sage, ja, ich muss wissen, was ein Druck kostet und mit der Druckerei anfragen und was brauchen wir fürs Layout, für Illustrationen. Die Künstlerinnen sollen ja auch, wenn wir irgendwo zukaufen, bezahlt werden. Also das muss man ja schon irgendwie rechnen können, aber das hat jetzt erstmal mit meinem eigentlichen Job gar nichts zu tun. Und so gesehen könntest du sogar sagen, also wir gehen hier in Vorleistung und das ja machen vor allem Wiegand und ich, weil wir irgendwie für uns das Projekt wichtig ist und uns trägt. Und ich weiß bis heute nicht, ob wir nachher auf x Euro sitzen bleiben. Also, keine Ahnung, wenn dann 30 Leute sagen, ja, finden wir ganz gut, okay, ja, das wird aber, das werden die Kosten nicht finanziert werden dadurch. Also dann bleiben wir schon sitzen. Also das wäre schon schön, wenn das ein paar mehr Menschen unterstützen. Und wenn ich jetzt so von den Zahlen, ich finde das schwierig zu sagen, weil es gibt ja Teams, also gerade bei dem System Matters Wettbewerb, wo ich auch mal mitgemacht habe, habe ich das ja erlebt, wo du dann jemand hast, der also in seinem Job irgendwie angestellte Layouterin ist und sagt, okay, ich spiele auch Rollenspiele und mit meiner Gruppe, weiß ich, vielleicht sogar auch die Spielegruppe, machen wir jetzt ein Scene und dann zack, hast du keine Layout-Kosten. Oder du hast einen Illustrator da, ne, Kommunikationsdesign, der nebenbei noch irgendwie illustriert. Oder eine Autorin, ja gut, wir haben mit Ruth jetzt Glück, dass sie uns hilft, da bei den Texten, bei dem Lektorat ist es ja nicht, aber da irgendwie das bisschen Feinschliff zu geben, dem Ganzen. So, und wenn du natürlich so ein Team hast, wo ganz viel schon in dir drin ist, dann hast du ja in Anführungsstrichen nur die Druckkosten. Unser, was wir uns gönnen, ne, die Druckerei, Hansa-Druck kann man sich auch gerne mal angucken. Die kommt ja noch aus einer ganz, ganz linken Szene und einer Kommune und keine Online-Variante mehr von heute. Also ich finde, das hat dieses Zine verdient, dass wir mit der Druckerei drucken, die halt schon den ersten grünen Gnome gedruckt hat. So, und deswegen kann ich dir zwar unsere Kosten mehr oder weniger sagen, es kommt ja darauf an, wie viel druckst du dann. Aber ich könnte jetzt, wahrscheinlich wird es dann Leute geben, die sagen, Gott, oh Gott, guck doch mal hier bei, wie heißen die denn alle, Flyer-Alarm oder wie sie alle heißen, die Läden. Da kriegst du es ja für 30% weniger. Ja, kann sein. Ja, also, aber ich würde mal sagen, wenn du jetzt die Layout, Texte, Illus und so, wenn du das im Team erstellst, kannst du schon mit 1000 Euro Druckkosten rechnen, je nachdem, wie viel du druckst. Das ist vielleicht auch mal mein erstes Ziehen, jetzt überlege ich mal. Das habe ich ja wirklich, habe ich irgendwie so, weiß ich gar nicht, 80 Stück gedruckt. DIN A5 auf weniger Seiten. Ich glaube, 400-500 Euro habe ich dann. Muss ich noch eine Grafik nochmal dazu kaufen, nochmal eine Illo dazu kaufen. 400-500 Euro habe ich dann bezahlt. Also das ist je nachdem, wenn du so klein anfängst und wenn du halt aber wirklich was Professionelles machen möchtest und einiges zukaufen musst, dann kannst du da auch mal 4.000-5.000 Euro zu ausgeben.
Ja, also ergänzend würde ich sagen, eben tatsächlich wir in unserem Team, also wir machen das alle als Hobby und als Freundschaftsdienst und weil wir an das Projekt glauben und weil wir davon begeistert sind, weil Uland uns begeistert hat. Das ist ja letztendlich sein Baby, aber wir finden das halt alle toll und stehen dahinter und sind davon überzeugt. Also die allermeisten machen es eben so, wie Uland es beschrieben hat. Also dass wir da einfach ein bisschen Zeit und Energie reinstecken. Und dann ist es natürlich auch nochmal anders zu machen, als wenn jemand das jetzt initiiert und sich wirklich jeden Bereich einkaufen muss, in Anführungszeichen. Ne? Also da unterscheidet sich das Fanmagazin, denke ich, auch von professionellen Zeitschriften, Magazinpublikationen. Also das ist jetzt eine einmalige Hobbygeschichte und eben alle machen das mit Begeisterung und wir machen das ja nicht alle 2 Monate sowas. Und insofern machen einfach alle freiwillig mit.
Letzten Endes sind wir froh, wenn wir nachher am Ende des Tages das schwarze Null einfahren. Wenn wir die Investitionskosten irgendwie da reinkriegen, dann sind wir happy. Und wenn nicht, ja, dann hat man sich halt Spaß gegönnt und hatte halt einfach Freude und dann hat man dafür halt auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. So ist irgendwie meine Philosophie bei diesem Projekt.
Und jetzt habt ihr mich mal nicht abgeschreckt, sondern ich bin voll motiviert und will mein eigenes Zine basteln, welches gleichwertig mit Crunchfluff ist. Wie müsste ich denn da vorgehen? Und warum sollte ich das lieber lassen und bei euch einsteigen?
Also lassen würde ich jetzt gar nicht sagen, weil wir können alle nur ermutigen, selber einfach aktiv zu werden, selber kreativ zu werden. Das ist ja eigentlich das Schöne. Es geht ja nicht um Perfektion, sondern es geht einfach darum, kreativ was auf die Beine zu stellen. Und davon kann es nicht genug geben, finde ich, auf der Welt, was Kunstprojekte angeht, in welcher Form auch immer. Klar sind, also wir sind schon sehr offen gewesen, dass wir gesagt haben, wir versuchen einfach so viele Leute, oder Uland vor allem, der hat ja einfach auch die Expertise und hat wahnsinnig viele verschiedene Leute und Gruppen angesprochen und für das Projekt begeistert. Ich glaube, das ist wichtig. Also den Tipp können wir allen geben, die auch Lust haben, irgendwie was in der Art zu machen. Also selbst dran zu glauben und so ein bisschen Konzept zu haben, einen roten Faden und das dann so zu vermitteln. Also ich denke, wir haben eigentlich, Uland, ja, unterbrich mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, du hast ziemlich offene Türen eingerannt, oder? Also die, mit denen ich auch mitgesprochen habe oder so, alle waren schon angetan und begeistert von der Vielfalt und auch, ja, dass wir das schon in so einem achtsamen, teamorientierten Raum versuchen zu machen, wo jeder so seinen Platz hat. Was nicht immer einfach ist, also es ist ja auch ein Lernprozess immer wieder, aber das macht's halt auch spannend, da entwickelt man sich ja auch selber weiter.
Also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da groß zufügen, was jetzt noch fehlt. Ich kann das nur unterstreichen. Wenn ihr Bock habt, kreativ zu sein, macht es. Also ich finde das ein toller Prozess. Ich glaube, du fragst dich ja noch, was gibt so, wo man drauf achten sollte. Also ich finde schon, dass System Matters, also dass die da schon viele Hilfestellungen, da gibt's ja auch einen Discord-Channel, also dass sie da schon sehr viel in der Community und an Tipps geben, die ich auch nicht alle kenne, ja. Also, und ansonsten braucht man natürlich trotzdem irgendwie einen Projektplan. Man braucht viel Zeit und ich glaube, man braucht eine gute Kommunikation mit den Menschen, mit denen man das macht. Also E-Mail schreiben ist eine Sache, aber immer wieder reden, Vorstellungen, die Erwartungen, die Rollen, die jeder hat. Also ich glaube, es ist wirklich auch ganz viel, es ist ähnlich wie wenn eine Rollenspielgruppe zusammenkommt. Ne? Also da sollte man ja vielleicht auch mal sprechen. Was sind Do's, was sind Don'ts? Gibt es jemanden, der nur Railroad macht, der andere nur Sandbox? Der eine mag Rollmaster, der nächste OSR. So, ich sag mal, so eine Wahrheit der Situation ist einfach immens wichtig, wenn man so ein Projekt über so einen langen Zeitraum zusammen aufsetzen möchte.
Und dann wollen wir natürlich, dass die ganze Arbeit nicht umsonst war. Und klar, wir haben die Shownotes, wo alle Infos sind, aber verbalisiert doch einfach nochmal die Shownotes und sagt, wo finde ich Infos, wann ist was los und so weiter.
Genau, wann ist was los? Erstmal vielen Dank. Also wir starten, weiß ich gar nicht, Anfang Juli ist es wir sind noch einmal Ende des Monats bei Orkenspalter nochmal. Danach geht das Crowdfunding los im Juli. Es gibt schon die Pre-Launch-Page, die wird jetzt demnächst auch mehr und mehr befüllt. Das heißt, vielen Dank, wenn die in die Shownotes kommt, da könnt ihr also draufgehen und werdet dann dich immer aktuell gehalten, dass sich die Seite füllt und wann es wirklich losgeht. Bei Instagram und bei Discord sind wir im Moment ruhiger, weil es ist halt jetzt, ne, all power, all fire auf diese jetzt letzten Wochen, wo wir das alles schreiben, austauschen, zusammenbauen und so. Also das, danke auch, dass du sagst, Insta sieht so professionell aus, aber das wird jetzt deutlich, deutlich weniger, weil einfach die Zeit dafür nicht mehr ist und der Fokus, die Kraft gerade woanders reingehen soll. Ulysses lädt uns auch nochmal ein, wir kommen auch nochmal bei dem einen oder anderen Community in den Blog rein. Wir dürfen ja mit dir auch noch eine Sonderfolge irgendwie drehen, nämlich Rollenspiele Mittelerde mit einem, also das ist wirklich der Kenner in Deutschland, was Mittelerde-Rollenspiele angeht, und zwar von bis. Ja, was habe ich noch vergessen?
Nordcon, eben einmal persönlich auch.
Ja, stimmt, Nordcon, ja.
Ich denke, das ist es, ne?
Okay, dann glaube ich, sind die HörerInnen erstmal bestens informiert. So für den Anfang, wie gesagt, alle tiefergehenden Infos gibt's in den Shownotes. Und ich danke euch, dass ihr gerade mal Zeit hattet, obwohl ihr gerade in so einem wichtigen Prozess seid, kurz vor dem Release der Kampagne.
Ganz lieben Dank für das Gespräch mit dir und alle da draußen. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, folgt uns natürlich total gerne. Und für einen Austausch, für Gedanken, für Ideen, für Fragen nehmen wir uns die Zeit.
Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass wir hier einmal sozusagen unsere Botschaft transportieren konnten. Aber ich habe auch schon von dir jetzt von deinen einleitenden Tipps auch schon gleich ein paar Notizen hier gemacht. Finde ich auch total spannend, was du uns jetzt wieder als an Input gegeben hast. Und das finde ich halt auch so schön, auch in so einer Szene, dass man sich halt immer gegenseitig befruchtet. Und hat mir unheimlich Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch.
Tschüss.
Tschüss.